Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Indien ist nicht das einzige aktuelle Beispiel dafür, dass muslimische Minderheiten zu Feinden erklärt werden. Kürzlich machte ein internationaler Rechercheverbund verschiedener Medien bekannt, dass China sogenannte Umerziehungslager für Uiguren unterhält. Rund 1 Million Angehörige dieser Minderheit könnten betroffen sein, so die Schätzung. Außerdem begann vorige Woche das Verfahren gegen Myanmar vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Dem Land wird Völkermord an den Rohingya vorgeworfen, auch das eine Minderheit. Bei mir im Studio ist mein Kollege von der Deutschen Welle, Loai Mouton. Er ist Nahostexperte und verantwortlicher Redakteur des Internetmagazins Quantara, das den Dialog mit der islamischen Welt pflegt. Guten Morgen, Herr Mouton.
Guten Morgen.
Indien, China, Myanmar, was verbindet diese drei Beispiele?
Auch wenn die geschichtlichen Hintergründe und die nationale Kontexte sich unterscheiden, es fällt doch sehr stark auf, dass es hier bestimmte Minderheiten, die erkennbar sind, alles muslimisch geprägt, zu Feindbilder aufgebaut worden sind. Im krassesten Falle, wie in China, wurden fast 1 Million Uiguren zu Staatsfeinden erklärt. Das Verbindende ist natürlich trotz der Unterschiedlichkeit der staatlichen Erfahrungen in diese Länder, dass man ist auf eine bestimmte Minderheit abzielt, sie ausgrenzt, sie entrechtet und ihr Dasein so in Frage stellt, wie das in Myanmar, dass man sagt, diese 3 Millionen Rohingya sind Eindringlinge, wir wollen sie nicht mehr in unserem Land haben. Oder ist wie in Indien, in dem der Ministerpräsident Modi die pluralistische oder multikulturelle Demokratie Indien zu einer hindu-nationalistisch geprägte Land verwandeln will. Natürlich auch dabei werden in erster Linie die Muslime ausgegrenzt. Also Merkmal ist die Ausgrenzung die Beraubung von Grundrechten von Bürgern dieser Länder, nur weil sie muslimisch erkennbar sind.
Ja, Sie haben das betont mit der Erkennbarkeit. Hat es irgendetwas mit dem Inhalt des muslimischen Glaubens zu tun? Geht es auch um Gottesbilder, geht es um das Geschlechterverhältnis, geht es um etwas Inhaltliches, das damit bekämpft wird?
Nach meinen Eindrücken geht es nicht darum. Es geht meistens darum, dass in bestimmten Entwicklungsphasen dieser Staaten, gerade jetzt in Myanmar oder jetzt auch sogar in Indien, natürlich politische Entwicklungen in diese Länder gegeben hat. Mir ist nicht bekannt, dass jetzt eine bestimmte radikale Leseart des Islam wie der Wahhabismus oder der Salafismus in dieser Länder eine größere Rolle gespielt hat. Aber wenn ich ein Beispiel in Myanmar sehe, dann muss man konstatieren, dass nach dem Militärputsch 1972 das Militär den Buddhismus als Staatsideologie erklärt hat. Und ab diesem Datum, im Grunde genommen, und nach dem Scheitern den Weg des Militärs in eine sozialistische Diktatur, hat man im Grunde genommen die Muslime als Feinde entdeckt. Man hat die Räume für andere Minderheiten wurden auch kleiner. Und die Situation eskaliert in den letzten Jahren, seit 2017 wurden über fast 800.000 Rohingya vertrieben nach Bangladesch. Also es sind meistens innerstaatliche Entwicklungen, die sowas befördern. In China haben wir es natürlich mit einer ganz krassen Fall, weil China als mächtiges Land natürlich einen großen Wert auf territoriale Integrität des Reiches legt und natürlich die Unabhängigkeitsbewegung in Ost-Turkestan, also im heutigen autonomen Gebiet Xinjiang, als existenzielle Bedrohung ansieht und deshalb auch diese Bestrebungen der Uiguren nach mehr Autonomie sehr stark bekämpft. Also meistens handelt es sich wirklich um innerstaatliche Entwicklungen und weniger mit einer radikalen Leseart.
Es gibt christliche Hilfswerke, die regelmäßig Berichte über die Lage der Christen weltweit herausgeben. In Deutschland gibt es einen gemeinsamen Bericht der Kirchen. Welche muslimischen Organisationen haben das Thema muslimische Minderheiten auf dem Schirm?
Im Grunde genommen fehlt mir eine staatliche Organisation, das ist die staatliche Agentur für Zusammenarbeit in der Türkei, TİKA, die natürlich im Auftrag des türkischen Staates sich sehr stark engagiert hat bei der Hilfeleistung oder für die Rohingya. Aber es fällt auch sehr stark auf, dass es eigentlich keine große Aufrufe in islamische Länder zu spenden für Uiguren, für andere Minderheiten, dass überhaupt die Sensibilisierung für diese schweres Versprechen gegenüber diesen Minderheiten in islamische Länder einfach sehr begrenzt ist. Und das hat auch gewisse Gründe. Es ist auch politisch nicht gewollt. Wir reden über islamische Länder, über autoritär regierten Staaten, in deren Führung unter einer permanenten Krise der Herrschaftslegitimation leiden. Und sie scheuen sich, Kritik an China zu äußern. Sie wollen auch nicht diese panislamische Gefühle unterstützen oder fördern. Es fehlt aber sehr stark auch, und das ist eigentlich sehr skandalös, dass bestimmte arabische Staaten, vor allem Saudi-Arabien, immerhin das Herzland des Islam, Vereinigte Arabische Staaten, aber auch Ägypten, nicht nur schweigen über das Vorgehen Chinas gegenüber den Uiguren, sondern auch dieses Vorgehen ausdrücklich gelobt haben und begrüßt haben und alles notwendig erachtet haben und mit dem Argument quasi kaschiert haben, China habe das Recht, sich gegen Extremismus und gegen den Terrorismus zu wehren. Und es ist das gleiche Narrativ, mit dem sich diese Regime, diese Unrechtsregime nach dem arabischen Frühling zu legitimieren versuchen. Mit einem Hinweis auf Bedrohung des Terrorismus versucht man eigentlich jegliche Opposition im eigenen Land im Keim zu erstecken. Also das ist schon sehr stark auffällig.
Gibt es überhaupt die Vorstellung der Solidarität zwischen muslimischen Glaubensbrüdern und Schwestern, oder wird dieser Gedanke der Solidarität überlagert oder auch hintertrieben von entweder innerislamischen Konflikten, wirtschaftlichen oder politischen Konflikten?
Ich glaube, das Gefühl, einer Umma zu gehören, ist allgegenwärtig bei vielen einfachen Menschen, vielen islamischen Ländern. Dieses Gefühl oder diese Wahrnehmung im Grunde genommen ist im realpolitischen Alltag mehr als ein Mythos. Es gibt den Islam oder die Muslime als Akteure, alle solchen existieren ja nicht. Es gibt Staaten, die handeln in erster Linie nach ihren eigenen Interessen. Sie haben Interessen und agieren im System der internationalen Politik und Beziehungen, um diese Interessen zu wahren. Dieses Gefühl dieser Umma und alles panislamisch handelnde Subjekt, alles geopolitische Formation, wie zum Beispiel die Europäische Union, so etwas gibt es nicht. Man merkt, das haben Sie gerade erwähnt, an der innerislamischen Konflikten, an teilweise den absurden Konflikten zwischen Schiiten und Sunniten, Saudi-Arabien und dem Iran, um den großen Konflikt zu nennen. Aber im Grunde genommen entpuppt sich diese panislamische Solidarität, alles eine Art Chimäre, alles eine Art Mythos, alles Realität. Das ist leider so.
Sagt Luay Mudon, der Islamexperte der Deutschen Welle. Mit ihm habe ich über muslimische Minderheiten gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.